herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts IT Leadership Unplugged – CIOs im Gespräch mit Martin Andematten. Der spannende Podcast über Leadership, Strategien, Herausforderungen, Dilemmas und operative Realitäten in der IT-Welt.
Mein erster Gast ist heute zwar nicht ein CIO, aber einer, der die letzten 20 Jahre tiefen Einblick in die unterschiedlichsten Unternehmen und IT-Organisationen hatte. Adrian Müller. Er war Partner der Glenfiss AG, hat sich im Verwaltungsrat engagiert und hat insbesondere die Glenfiss Akademie zu dem gemacht, was sie heute ist. Adrian tritt nun seinen wohlverdienten Ruhestand an, 3 Jahre nach dem formellen Pensionierungsalter. Das zeigt seine Verbundenheit mit der Glenfiss einerseits und vor allem aber auch seine Leidenschaft, seine gemachten Erfahrungen mit den Menschen in den Organisationen zu teilen. Adrian ist daher mein idealer Gast, um diese Podcast-Serie zu eröffnen und kann uns so die gemachten Erfahrungen und Eindrücke in den letzten 20 Jahren aufzeigen, wie die Reise der IT-Organisationen den Wandel der Zeit geprägt oder mitgeprägt haben. Adrian, du blickst jetzt aber auf 20 Jahre als Senior Consultant und Trainer bei der Glenfiss AG zurück. Was sind für dich deine prägendsten Erfahrungen aus dieser Zeit?
Ja, wenn ich so zurückschaue, 2004 habe ich, glaube ich, bei der Glenfiss angefangen. Ja. Da ist ITIL als Framework so im Hoch gewesen. Haben wir dann da Studien aufgeleistet und mir dann in die Breite getragen. Und wenn ich eben diesen Zustand mit dem heutigen Zustand vergleiche, dann muss ich sagen, eins ist so ein bisschen zentral geblieben. Technik löst nicht alle Probleme. Es braucht zwar gute Technik dazu, aber Technologie selber ist nicht der alleinige Problemlösungsfaktor. Heute mehr denn je ist KI, ist natürlich auch technisch generierte Intelligenz in dem Sinn, ist auch Technologie. Und was wir schon nach wie vor die grosse Wichtigkeit haben, ist dass die Human Resource, das ist die wichtigste Ressource. Ja, und das haben wir schon gebeten, das habe ich schon in meiner Linienpraxis in den 90er Jahren gebeten. Und auch heute wird das noch gesagt, Human Resource, der Human Asset ist das Wichtigste. Aber es wird eben auch heute noch zu wenig gemacht. Es ist zu wenig spürbar. Das ist so ein bisschen ein zentraler Punkt. Technologie wichtig, ja, aber der Mensch ist eben noch wichtiger, damit Technologie, die Wichtigkeit von die Relevanz von der Technologie auch kann umgesetzt werden.
Ja, das ist ja eine von den grossen Herausforderungen, die IT-Organisationen haben. Und insbesondere glaube ich euch, dass in den Unternehmen, wo es IT-Organisationen hat, ist die Organisation immer noch wenig durchschaubar und irgendwie weit weg vom eigentlichen Geschäftszweck. Und trotzdem sind sie ja unverzichtbar. Aber die Human Resource, hast du gesagt, ist das Wichtigste. Aber wie hat sich denn die ganze Rolle von der IT-Organisation im Unternehmen während deiner Karriere denn verändert? Und wie wird die wahrgenommen heute? Hat sich da etwas verändert? Wie hat sich die IT vielleicht früher positioniert und wo stehen sie heute?
Ja, in der Vergangenheit eben, wie gesagt, ganz klare Technologieprovider. Ich meine, wenn man von IT geredet hat, IT-Service, ist es immer in erster Linie, der erste Gedanke ist dann konkrete Technologie gewesen. Mit Netzwerk, mit Datenbanken und weiss nicht, was können wir das und das machen. Und der Wandel von der IT-Rollen ist eigentlich aus der Technologie raus dann in Richtung von Service-Provider. Der Service-Gedanken ist mehr und mehr, ich denke, besser verstanden worden. Und heute ist ja mit Wertstrom, mit Value Stream, mit Value Chain eigentlich ein verbindendes Element in den verschiedenen Frameworks, die du hast, dass du eigentlich vom Service Provider hin zum Value Provider gehst. Also, dass du wirklich den Mehrwert, den du bei deinem Kunden kannst erzielen, dass das eigentlich das zentrale Element ist. Und also die Veränderung der Rollen ist sicher spürbar. Also es ist sicher die Thematik, dass Technologie eben mit Technologie allein alles könntest machen, was du solltest. Das ist definitiv also vom Tisch nicht. Es ist mehrheitlich eigentlich, steht nicht mehr im Zentrum. Also der Service Provider oder die IT-Organisation ist zu einem Value Provider geworden. Und das spiegelt sich eigentlich auch in den Frameworks. Also ich mag mich erinnern, eben im 2004, wo wir mit ITIL angefangen haben, damals noch ITIL V2, dann später V3 und ITIL 4, die ganze Entwicklung. Und in den 2000er Jahren ist dann auch das ganze Agile dazugekommen, wo der Wertstrom natürlich auch das zentrale Element ist. Und da diese Frameworks angewendet, appliziert, das hat schon dazu geführt, dass eben der Service-Gedanke im Vordergrund zu einem Value-Gedanke geworden ist.
Das ist ja einerseits das, was man natürlich empfiehlt in diesen Organisationen und kommt vielfach immer noch ein Stück weit als Theorie daher. Wie siehst du das? Meine, einerseits, du hast natürlich eine Haufen Erfahrung jetzt im Rahmen von deinen Diskussionen in deinen Schulungen. Aber was ist denn so der Eindruck, was jetzt in der Realität, im Alltag tatsächlich davon heute schon so gelebt wird? Ist das immer noch eine Vision, ein Wunschdenken oder ist da viel mehr Initiative da, die das Ganze dann auch tatsächlich zum Leben erweckt?
Ja, also die Rolle von der IT an sich selber ist nicht wirklich verändert. Aber was die IT ist, sie wird, je länger sie ist, stärker integriert ins Business. Und die Integration führt natürlich dazu, dass eben der Mehrwertgedanke, dass das stärker im Vordergrund tritt. Du sagst schon richtig, es ist natürlich vieles Wunschdenken, dass man eben Mehrwert providen. Was heisst das schon? Dass letztendlich sind es die Menschen, die dann eben das Notwendige machen, dass der Kunde Nutzen kriegt. Und der Gedanke ist mit dieser stärkeren Integration eben schon ein Stück weit mehr im Business angekommen.
Ja, wir reden ja eigentlich oft, dass es eine unüberbrückbare Gruft gibt zwischen Business und IT. Also es ist fast wie eine röste Grabe, wo sich da zwischen den Organisationen hindurchziehen, weil ja, IT hat halt ihre eigene Sprache, hat ihre eigene Technologie fokussierte Gesichtspunkte und das Business hat natürlich ihr Geschäft, das gedeihen muss, wo sie ihre Kunden bedienen wollen. Jetzt, du sagst, da hat sich jetzt einiges da. Wie siehst du, wie hat sich die Veränderung von der Zusammenarbeit eben zwischen IT und Business verändert? Und wie siehst du das Verhältnis heute? Du kennst ja so ein bisschen die Maturitätsbetrachtung da vom Order-Taker zum Service-Provider und zum strategischen Partner. Wo siehst du so mehrheitlich sind die Organisationen heute? Sind sie da angekommen, wie sie sich das gerne vorstellen, oder sind sie immer noch an der Leiter am Überkämpfen?
Also definitiv noch nicht, bei weitem noch nicht angekommen, aber ich stelle ebenso definitiv einen Fortschritt fest. Also aus meiner Sicht in der Vergangenheit, also ich habe Zeiten erlebt und auch ganz viel mal und heute weniger Bemerkungen gehört, ja, die IT, wir wissen schon, was Business braucht. Und das Business, by the way, vor allem wenn es eine interne IT war, die kriegt das, was wir ihnen geben. Und diese Sichtweise, das ist eigentlich noch vor dem Order-Taker. Die unreife Sichtweise, die ist definitiv eigentlich vom Tisch, denke ich, darf man sagen. Aber ich bin der Meinung, dass die IT-Organisationen schon Vorstellungen haben, wo sie da eine Maturitätsstufe oder zwei Maturitätsstufen höher sind. Das nehme ich so in dieser Art war, nämlich der Trusted Advisor, der Strategic Partner, so zu sein, das ist eine Stufe, wo, ja, vielleicht braucht es das gar nicht bei jedem, aber eine Service Provider-Stufe in der Mitte sollte man eben schon erreichen. Und heute gibt es nach wie vor eben die, die einfach im Prinzip warten, was das Business dann ihnen sagt, was sie machen sollen, also quasi der Order-Taker. Das ist meine Sicht von der jetzigen Situation.
Ja, und ich erlebe das ja auch oft. Du hast es ja gesagt, man hat natürlich den Wunsch oder man stellt sich vor, man ist da der strategische Partner vom Business. Aber die Realität, das würde ja bedeuten, dass Business die IT jederzeit an ihrem Tisch haben, wenn es um eine Entscheidung geht. Und wie viel lässt sich das Business diktieren, was sie brauchen? Das ist die Herausforderung, die wahrscheinlich die Organisationen heute immer noch haben und ihm nicht vorschreiben lassen, sondern eben gemeinsam erarbeiten an Lösungen.
Ja, du sprichst da im Prinzip den Einfluss von der IT-Strategie auf die Business-Strategie an. Und das, meine Sicht ist, dass die Relevanz von der IT im Business ist viel höher geworden. Und eigentlich tun die Organisationen gut daran, wenn sie voneinander lernen, was, ja, wenn das Business lehrt, was die IT für Möglichkeiten hat. Und wenn die IT dann entsprechend gut darauf hört, was das Business braucht. Und wenn das eben schon in der Strategiephase passiert, dann ist das natürlich perfekt. Dann sind die beiden, IT und Business-Strategie, natürlich abgestimmt aufeinander. Aber ist nicht Selbstverständlichkeit. Also ich habe es immer wieder gesehen, dass die IT-Strategie natürlich dann von Business-Strategie abgeleitet wird. Aber dass die IT bei der Erarbeitung von der Business-Strategie mit im Boot ist, das ist eher weniger der Fall.
Ja, Theorie sagt ja immer, dass man natürlich Business-Strategie und IT-Strategie aufeinander abstimmt. Meine Erfahrung ist oft, dass die IT-Strategie immer noch primär einen Technologiefokus haben und sehr selten eigentlich einen direkten Link an das, was Business als Strategie definiert hat. Die Erarbeitung von der IT-Strategie, ist das jetzt eine Zusammenarbeit? Du hast zwar gesagt, die Business-Strategie, die wird vom Business selbst gemacht, ohne Einbezug von der IT. Aber wie ist es denn mit der IT-Strategie? Wird die heute vermehrt in gemeinsamer Erarbeitung mit dem Business erstellt? Oder ist das etwas, was dann die IT-Strategie eigenständig macht, mit der guten Absicht, das nach dem Business auszurichten, aber ohne Beteiligung vom Business?
Ja, schon eher das Zweite. Also die Beteiligung vom Business in einer IT-Strategie, das sehe ich selber relativ wenig. Der Aspekt, dass die IT das Beste versucht, um am Business ihre Strategie bestmöglichst können umzusetzen, der, denke ich, der ist schon sichtbar. Aber wie gesagt, die gegenseitige Erkenntnis, was kann die IT gut tun oder noch besser tun für das Business und das Business dann entsprechend die IT einbezieht, der gegenseitige Einbezug, der, finde ich, ist noch relativ auf einem tiefen Niveau.
Also das heisst, da ist man immer noch ein bisschen hinter den Best Practices, hinter dran.
Ja.
Ja, trotz aller Beteuerungen natürlich, aber das ist immer noch so ein bisschen eine getrennte Welt. Ja. Und das führt mich so ein bisschen zur nächsten Frage. Du hast es einmal gesagt, ganz am Anfang, jetzt kommt ein bisschen mehr das Thema Value Stream daher. Wie kann man da einen Wertbeitrag machen? Das täuscht mich auch, ist etwas, was natürlich irgendwo sehr anstrebenswert ist und die Best Practices, die zeigen euch Lösungsansätze an, aber trotzdem fällt es IT-Organisationen immer noch schwer, ihre Leistungen und damit ihren Beitrag ans Unternehmen können aufzuzeigen. IT ist oft selbstverständlich wie ein Strom aus der Steckdose. Nur wenn es mal nicht läuft, dann nimmt man sie wirklich dann wahr, dann eher noch mit negativen Erfahrungen. Wie siehst du das? Siehst du da Tendenzen jetzt, dass die Wahrnehmung vom Wertbeitrag im Unternehmen von der IT, wie sich das verändert hat? Gibt es da Anzeichen? Ja, vor allem eben ist man heute eher noch unterstützt mit Methoden, die das hilft, sichtbar zu machen.
Ja, ich denke, dass Digitalisierung da ein wesentlicher Faktor ist, der die Verbesserung kann und zum Teil eben auch tut fördern, dass die Wahrnehmung von der IT eben, dass das hilfreich ist. Mit den Frameworks, die du hast, also Scrum, DevOps, Safe, die agilen Frameworks, wo du im Fall von einem, sage jetzt mal, ideal konzipierten Safe-Setup, wo du eigentlich die IT und das Business zusammen an ihrem IT-Produkt für den Business-Prozess am Arbeiten hast, wo eigentlich dann die IT in einem Extremfall dann einen voll digitalisierten Prozess, denken wir an E-Banking und dergleichen, da ist eigentlich IT gleich Business. Und in den Organisationen, wo das wirklich gut gelebt wird, dort sehe ich schon einen Unterschied zu den früheren Zeiten, wo die IT im Prinzip gewartet hat, was sie fürs Business machen soll. Da ist die IT mit im Erstellung vom Business-Wert in dem Sinn und wird durch das, denke ich schon, je länger, je mehr positiver wahrgenommen. Die Chancen in dem Sinn sehe ich, das ist eine der Chancen von der Digitalisierung, wo ich schon denke, dass das hilft an der IT. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass die IT selber, die Wahrnehmung von der IT, das hörst du auch heute noch relativ viel, dass die IT eben sagt, ja, wir möchten gerne positiv gesehen sein beim Business, wir möchten gerne mit dem Business zusammen, aber die wollen nicht. Und also in dem Sinn, und dann, wenn es klopft, dann ist die Wahrnehmung, dass das Business sagt, hey, unsere IT kannst du nicht brauchen. Das gibt es eben nach wie vor. Ja. Aber ich denke, mit der Digitalisierung kommt das Business, die IT, einen Schritt näher zum Business. Das also schon.
Also das heisst euch, dass natürlich eben die IT-Leistungen bis zum Endkunden durchgereicht werden. Aber du hast E-Banking erwähnt, das gibt es ja zwar auch schon sehr, sehr viele Jahre, aber durch das ist natürlich auch die Abhängigkeit und die Sichtbarkeit von der Leistung und von der Stabilität und der Qualität von der Leistung vielleicht sichtbar. Aber weil du hast das Thema Digitalisierung angesprochen und es gibt da so eine Art ein Sprichwort, das ja sagt, ja, wir sollen die eigenen Leistungen oder die Leistungen, die man erbringt, die kann man zuerst mal die Qualität im Inneren selber feststellen, also wie der Schuster mit seinen Leisten, dass er natürlich zuerst selber seine Leistungen mir sofort einmal bringen. Und das bringt mich da ein bisschen auf die Erfahrung, die ich kann, wenn es um Digitalisierung geht, wo steht die IT-Organisation hinsichtlich Digitalisierung? Wie viel Bruchstellen gibt es noch in den ganzen Abläufen innerhalb von der IT-Organisationen? Wie viel Toolvielfalt gibt es? Und wie durchgängig und automatisiert sind IT-Organisationen heute, dass sie nachher in der Lage sind, ihr Business auf dieser Digitalisierungswelle zu unterstützen? Hast du da Erfahrungen gemacht?
Ja, der mit den Bruchstellen, der ist nicht vom Tisch. Also das ist die voll integrierte Lean-Toolchain in dem Sinn, die sehe ich selten. Aber grundsätzlich, wenn dann die Frage weitergehst Richtung Business. Also ich glaube, Business wie auch IT haben in dem Sinn die gleichen Problematiken oder Herausforderungen, dass sie eben entsprechend ja, die verschiedenen Wertstromschritte, dass sie die möglichst können, integrieren und dann automatisieren. Und bei der IT-Toolchain mit dem DevOps-Gedanken oder mit dem Safe-Umfeld, eine Unternehmung, die stark softwaremäßig agiert, da ist es natürlich schon je länger, je notwendiger, dass du eben eine entsprechende Deployment-Pipeline hast. Und dort brauchst du natürlich integrierte Tools. Aber ja, natürlich mit dem Deployment-Pipeline hast du von Requirement bis das live ist, aber das ist dann eben auch noch nicht die ganze Geschichte, weil du brauchst ja auch noch dann natürlich Integration von weiteren Tools, Incident, Problem, Change und weiss nicht was. Gell?
Ja, aber ja, ich sehe es, meine IT-Organisation ist eine Art wie eine Fabrik innerhalb des Unternehmens, wo Anforderungen reingekippt werden, wo die Anforderungen in Lösungen umgewandelt werden und dann in einer hohen Qualität, Stabilität, Sicherheit bereitstellen. Und das sind ja eigentlich Wertströme, wo das Business bei sich selber auch kennt. Aber gerade da von der Idee bis zur Auslieferung, das durchläuft doch heute immer noch so viele Silo-Organisationseinheiten, Technologieeinheiten und entsprechend ist dann der Wertverlust zwischen den Übergabestellen heute doch nach wie vor relativ hoch? Oder hat sich da wirklich etwas da? Also du siehst zwar die DevOps-Chain von der Entwicklung bis zur Auslieferung, aber das ist ja wie gesagt auch nur ein Ausschnitt. Und wie weit sind die Organisationen denn heute schon in der Vollständigkeit von der Anwendung von dieser neuen Methodik?
Ja, also wie gesagt, das mit der Deployment Pipeline, der DevOps-Chain ist natürlich nur in einem gewissen Umfeld möglich. Und die Toolbrüche, respektive, dass du die Verbindungen zwischen den verschiedenen Tools brauchst, die ist nach wie vor sehr breit. Und wie gesagt, die ideale Toolchain, die ist schön in der Theorie, wird im modernen Umfeld, habe ich das Gefühl, also von dem, was ich sehe und höre, schon je länger sie mehr braucht. Aber es ist, wenn jetzt 100% von möglichen Verbesserungsmaßnahmen brauchst, punkto Toolchains, ist das vielleicht, ja, ich weiß nicht, 20-30%. Und nimm es hoch und sag 50, aber die anderen 50, die sind nach wie vor zu gestalten.
Aber da liegt ja noch sehr viel Potenzial drin in Zukunft. Das bringt mich gerade auf den Punkt, also ich habe ja ähnlich wie du so viele Jahre in diesem Umfeld geschafft. Und mir hat ja immer gesagt, Veränderung ist die einzige Konstante. Und irgendwo ist man da immer ein bisschen im Spagat, dass man Innovationen vorantreiben muss. Aber wenn es dann darum geht, das in eine stabile Betriebsumgebung zu integrieren, dann ist die IT-Organisation oft der bremsende Faktor. Also wenn ich jetzt daran denke, wie das Thema mobiles Arbeiten mit Laptops und Smartphones gestartet hat, wie Cloud-Technologie gestartet hat in IT-Organisationen. Und jetzt stehen wir eigentlich an mit der Welle von künstlicher Intelligenz. Wie siehst du da, wer ist da der primäre Treiber von diesen Technologieveränderungen? Ist das eher das Business, das gestossen hat, oder ist das die IT, die das dem Business näher gebracht hat? Oder wie siehst du, wie sind Unternehmen mit diesen Herausforderungen umgegangen?
Ich denke, das Business hat von der IT einen gewissen Aspekt, was möglich ist, und hat dann dort durch eigentlich schon Forderungen gestellt, ja, Vorstellungen vorgebracht, die für die IT dann vielfach Überforderung war und schwierig war umzusetzen. Aber der treibende Faktor, denke ich, ist schon das Business, das gehört hat, was die neue Technologie alles möglich macht. Ja. Und dann natürlich die neue Technologie umzusetzen, das ist dann natürlich eine Schwierigkeit für die IT. Weil das hat natürlich ein breites Spektrum an Wissen, was es gebraucht hat. Und in diesem Zusammenhang ist, um die Innovation und die Dynamik können umzusetzen, ist natürlich, sind die agilen Ansätze absolut notwendig geworden. Weil es hat immer schneller müssen, etwas dastehen. Und das Prinzip vom kontinuierlichen Lehren, jetzt die IT, und dann entsprechend verbessern, schnelles Feedback einbringen, das ist dort zur Anwendung gekommen.
Ja, aber es ist ja gerade interessant, dass wir eine IT-Organisation, wo in einem Unternehmen eigentlich die neuen Technologien ermöglichen können, eigentlich einbringen, um das Business besser zu unterstützen, ist die Realität dann oft gesehen, dass bei neuen Technologien, die gekommen sind, die IT sich dann eigentlich eher als Mahner und eher als Bremser in den Weg gelegt hat. Und das ist ja eigentlich, wenn man jetzt eigentlich denkt, dass man die IT-Organisation eigentlich als strategischen Partner positioniert oder will positionieren, eigentlich das Gegenteil, was man dann erwartet. Und ja, du hast ja Agilität und Stabilität ein bisschen erwähnt. Das sind ja die Gegensätze, die man oft sieht. Die IT ist eben durch das, dass sie früher vielleicht eher ein bisschen bremsend gewirkt hat, aber neu entsprechend als träge und eher bürokratisch angeschaut worden. Und ja, mit diesen Methoden wie Scrum und Safe und DevOps, die du schon erwähnt hast, hat man ja versucht, jetzt ein bisschen mehr Dynamik und Flexibilität reinzubringen. Aber auf der anderen Seite, da hat es ja auch sehr viel rechtliche, regulatorische Vorschriften, Sicherheitsvorschriften. Und die müssen ja mit der zunehmenden Digitalisierung immer mehr durch die IT selbst gewährleistet werden. Wie siehst du das heute? Wie wird der Balanceakt zwischen Agilität, Stabilität und Compliance heute gelebt? Wie wird das sichergestellt? Oder leidet denn irgendeiner von diesen Aspekten, weil man einfach nicht allen kann gleich gerecht werden kann? Was hat sich da allenfalls verändert in den letzten Jahrzehnten?
Also wenn ich zurückschaue auf die 20 Jahre, wo ich quasi die agilen Framework, sagen immer die Agilisten und dann Service Management, die Italiener. Wenn ich die zwei Welten betrachte, dann ist in der Vergangenheit einfach das Paradigma gewesen, wie du gesagt hast, alles vorbestimmt, man kann es planen, man kann es umsetzen und dann ist es stabil. Aber das Paradigma ist einfach, seitdem eben die Speed hat müssen da sein, eine schnelle Veränderung von Umsetzung von Vorhaben, ist natürlich nicht mehr gegangen, definitiv. Und dann ist auf der anderen Seite, darum ist das Paradigma von Agilität, agilem Vorgehen, ist natürlich dann stärker in den Vordergrund gekommen. Und wenn ich die zwei so vergleiche, Wasserfall gegenüber agil, ist auch so im Prinzip die Gegenüberstellung von diesen beiden Paradigmen. Die zwei Welten haben sich müssen finden. Und ich denke, die zwei Welten haben sich dank, ja, über die Zeit, dank der Popularität vom Agilen und aber auch dank der Notwendigkeit von so agilen Ansätzen, haben sich die gefunden und eben nicht zuletzt auch mit dem Gedanken von, wir wollen eigentlich alle am Gleichen beitragen und eben am Mehrwert beim Kunden. Aber wenn die Agilisten, so ich sage, mag mich erinnern, so 5er, 10er Jahre, wenn wir mit Leuten von agil geredet haben, wenn die ITIL gehört haben, haben die gesagt, quasi, das beschränkt unsere Freiheit. Und die haben dann quasi so die Vorstellung gehabt, ja, jetzt können wir endlich autonom arbeiten, wir können, und jetzt übertreibe ich natürlich, tun und lassen, was wir wollen. Und genau dort setzt eigentlich der Gedanke von der Governance ein. Du musst, wenn du jetzt in ein agiles Umfeld gehst, ist vielleicht Governance sogar noch wichtiger als vorher. Und dementsprechend natürlich die Einhaltung von diesen Governance-Vorgaben, von den Compliance-Richtlinien. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass eben dann die agile Welt natürlich versteht und respektiert, dass eben entsprechende Vorgaben, Compliance-Vorgaben, dass die eingehalten werden müssen. Und das musst du steuern mit einer guten Governance. Die Governance, die ist nicht selbstverständlich, die ist nicht einfach da.
Und wer müsste denn dort steuern? Es ist ja immer ein die Frage, aber wir wollen ja möglichst alles, was bremst, aus dem Weg haben. Wir wollen ja schauen, möglichst die neuen Features so schnell wie möglich können bereitstellen. Und dann kommt da wieder einer mit der Governance-Keule und sagt, aber hier müssen wir noch irgendwelche Vorschriften berücksichtigen. Wer definiert denn letztendlich, was jetzt alles in die Lösung einfließen muss? Ist das jetzt die IT-Organisation, wo das selber erkennt, oder übernimmt denn da das Business verstärkt eigentlich die Steuerung, weil sie ja letztlich dann eigentlich die Einhaltung von diesen Vorschriften muss sicherstellen?
Also die Verantwortung liegt ganz sicher beim Business, dass die entsprechenden Risiken, die ja damit verbunden sind, wenn du schneller willst gehen und entsprechend dann auf gewisse Compliance-Vorgaben im Moment vielleicht willst du verzichten oder was auf die Waagschale leist, dann muss das Business muss entscheiden, wie viel Risikoappetit sie einnehmen wollen. Aber das ist, in dem Zusammenhang ist natürlich wiederum die Zusammenarbeit zwischen Business und IT, dass das eben sehr engmaschig funktioniert. Das ist eine Notwendigkeit und die ist nicht immer automatisch gegeben.
Aber du sagst ja schon, das Business müsste eigentlich. Aber wie siehst du das? Wie stark nimmt das Business gerade in solchen Aspekten heute den Einfluss oder nimmt sie ihre Verantwortung wahr? Oder ist es immer noch primäres Vertrauen, dass die IT denn das schon richtig macht?
Da ist Letzteres. Also das ist schon nicht ausschließlich, aber vielleicht will die IT sogar das Business in Verantwortung ziehen, respektive. Ja. Aber dann, das Business ist dann auch nicht willig, im Prinzip das konkret dann auch auszuformulieren. Und dann hängt es an der IT, was sie für eine Sicht haben, was für ein Risiko man eingehen darf. Aber letztendlich, wie gesagt, das ist mit einer guten Zusammenarbeit, mit einer engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Business und IT, kannst du das zum Business bringen. Aber typischerweise bleibt es halt schon ein bisschen an der IT kleben.
Aber man spricht wahrscheinlich immer noch nicht die gleiche Sprache und das führt halt immer noch dazu, dass der der Röstigraben doch noch eine gewisse Tiefe eben hat. Mhm. Wir haben ja vorher ein bisschen von dieser Technologiewandel noch ein bisschen geredet. Und etwas, was sich ja stark eigentlich ausgewirkt hat auf IT-Organisationen, ist, dass die verschiedenen Technologien, und das ist sehr stark natürlich auch im Zusammenhang mit Cloud-Technologie in Verbindung zu bringen, dass vermehrt die Leistungen, die technologischen Leistungen abwandert zu externen Partnern, zu Provider. Mhm. Und nicht irgendwie das klassische oder frühere Outsourcing von gesamten Organisationseinheiten, sondern mehr so ein Cherry-Picking, das Auslesen von irgendwelchen Serviceleistungen, wo dann Teile von diesen Leistungen werden. Und die IT-Organisation, die durch das die Fertigungstiefe ein Stück weit verliert und sehr viel technisches Know-how gar nicht mehr bei sich selber kann haben. Jetzt ist der Graben oder der noch nicht geschlossene Graben zwischen Business einerseits da, wo die Organisationen müssen handeln müssen, und auf der anderen Seite eine zunehmende Anzahl von externen Partnern, wo da die Bedürfnisse von diesem Business in Teilen eben müssen leisten. Wie ist es so der Umgang mit den externen Provider heute? Wie hat sich das geändert über die Zeit, wo du jetzt deine Erfahrungen hast können sammeln? Wie stark sind die heute in strategische Entscheidungen eingebunden?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, denke ich, von der heutigen Zeit. Aus meiner Sicht, in der Vergangenheit hast du zu viele Provider gehabt. Also die Firmen sind immer wieder angegangen und haben ein Streamlining von ihren Lieferanten gemacht. Und der Trend zu weniger Provider ist eigentlich noch stärker. Ja, je länger sie, je stärker. Und der grosse Challenge da ist die größere Abhängigkeit, die du da damit generierst. Du fragst nach der Einbindung in die Strategie. Da muss ich sagen, aus meiner Sicht ist es schon so, dass die strategische Einbindung von Partnern nicht wirklich stark oder viel stärker geworden ist. Ich glaube, die Leistungen von diesen Partner, Cloud-Provider oder ERP oder Office-Provider, die werden je länger sie integrierter und standardisierter und sind durch das breiter einsetzbar. Aber wenn du dich einmal für einen Provider dann entschieden hast, dann bist du schon gebunden. Und das ist aus meiner Sicht nach wie vor ein Risiko, weil das sind ja alles Grosse. Und die Grossen können steuern, als ein mittelgrosses Unternehmen, KMU oder auch übergrössere KMUs, da sehe ich relativ wenig Einflussnahme. Die grossen Partner da, die sind einfach zu stark, wenn man es so sagen will. Und klar liefern sie standardisierte Leistungen, die ich eben auch kann brauchen, wenn ich an das Office-Umfeld denke. Aber wenn es dann einmal nicht läuft, dann habe ich als Einzelner relativ wenig Einfluss auf den externen Partner.
Ja, die IT-Organisationen sind ja vielleicht auch nicht unbedingt jetzt die, die Vertragsexperten sind, dass sie die verschiedenen Provider dann alle auf einen gleichen Art Standard können bringen. Das heisst irgendwie, der Partner, der externe, bekommt immer mehr eine starke Rolle und eine prägendere Rolle. Und die IT-Organisation, die wird ja eigentlich immer wie verzichtbarer. Braucht es eine IT-Organisation irgendwie in Zukunft noch? Was meinst du?
Ich denke schon. Beobachtet habe ich schon zum Teil, dass Firmen dann zurückgehen in die Richtung von doch gewissen Sachen, wo man eben mühen selber machen. Und vielfach ist das ganze Thema Datenschutz, wo das in die Richtung bringt. Und dann brauchst du die gewissen Leistungen, wo halt dann selber musst können erstellen. Das denke ich schon. Also die IT in dem, was sie macht, ist sicher, wird reduziert, aber grundsätzlich, dass sie jetzt nicht mehr braucht, das denke ich nicht, nein.
Ja, vielleicht verändert sich einfach Bild oder auch die Rolle von der IT, die ist, ja, wenn sie früher vor allem eben so ein bisschen der Technologie-Provider war, da wird ja jetzt, der Provider wird jetzt immer mehr extern geliefert, es braucht halt irgendwo das Bindeglied zwischen dem Provider und dem Business, mhm, und das braucht wahrscheinlich andere Qualitäten, ja. Vielleicht trägt das dann vielleicht dazu bei, dass man dann die Sprache zum Business eher findet.
Ich denke, da der Service-Integrationsgedanken ist da natürlich zentral. Und der, der den Service integriert oder die verschiedenen Services die Stelle, die Rolle, die muss natürlich, die ist näher beim Business und dadurch bleibt zu hoffen und sieht man sicher auch, die Sprache dann auch die Bedürfnisse vom Business besser abdeckt.
Jetzt hast ja du in den letzten 20 Jahren sehr stark ja, mit diesen Best Practices zusammen, die haben sich ja auch verändert über die Zeit und du hast ITIL erwähnt oder DevOps und SAFe. Werden die irgendwie noch relevant bleiben, denn, wenn sich das Bild von der IT so verändert? Oder siehst du ein bestimmtes Muster, das für die erfolgreichen IT-Organisationen immer wieder erkennbar sind, wenn man das angewendet hat?
Also zum einen die Frameworks. Das ist etwas, was ich wirklich aus Überzeugung sage, in meinen Kursen und auch bei den Kunden draussen, meinem Berater, dass du musst dir dein Framework für dich, dein ein und einzige Framework aus diesen vielen möglichen oder dein ein und einzige Management-System aus diesen vielen möglichen Frameworks zusammenbauen. Und dann ist es eigentlich nicht unabhängig davon, wie stark du extern Leistung beziehst oder selber oder wie deine IT aufgesetzt ist. Du musst dir das holen, dort, was du brauchst. Du musst dir das holen, was dir am meisten nützt. Und das ist so, denke ich, ein Punkt von einem Erfolgsmuster. Und, aber der zentrale Punkt ist, unabhängig von den Frameworks, Punkt Erfolgsmuster ist der Faktor Mensch. Ich glaube, dass Umgang und Einbezug der Mitarbeiter, sodass Motivation entsteht, dass eben Mitarbeiter effektiv dann auch sich selber können, ja, mit einem gewissen Teil verwirklichen in der Arbeit. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Dann kannst du viele Hürden überwinden. Du brauchst natürlich auch gute Prozesse und Technologie, aber vor allem brauchst du eben gute Mitarbeiter. Und das dann wiederum, die brauchen eine gute Führung, weil gute Mitarbeiter können nur dann prosperieren und wirken, wenn die Führung auch entsprechend gut ist. Ich denke, das ist das Erfolgsmuster, das ich gesehen habe an ein paar Stellen und das ich auch weiter verfolgen
würde. Ja, vielen Dank, Adrian. Also das ist ja fast wie ein Schlusswort, das man könnte lassen. Also recht herzlichen Dank. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eben jetzt, wenn du so ein bisschen zurückblickst, du hast gesagt, eben der Mensch nicht aus den Augen verlassen, das ist immer noch das wichtigste Asset. Ist das, was du so ein bisschen den Organisationen noch mitgeben, so, um die, wo bestimmt kommenden Herausforderungen sich vorzubereiten? Oder was kannst du allenfalls noch besonders betonen aus deinen Erfahrungen, was IT-Organisationen sollten beherzigen?
Ja, wir haben ja am Anfang gesagt, was ist so die Thematik vom Technologie-Provider zum Value-Provider. Und Technologie ist ja an ich statuiert, Beobachtung, dass Technologie das zentrale Element ist, das einem sofort in den Sinn kommt, wenn man für den Kunden schafft, für das Business schafft. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man Technologie natürlich wertschätzt und auch braucht. Die neue, ich denke an KI, der Einsatz ist extrem wichtig. Aber es ist eben auch ein zentraler Challenge und das braucht wiederum einen bewussten, kritischen Umgang damit. Und da bist du wieder beim Mensch. Und People, die dann im Team eben funktionsübergreifend zusammenwirken, das ist eben das zentrale Element. Und vielleicht da noch ein Gedanke, den wir eigentlich schon in den 5er, 10er Jahren stark betont haben, ist die Thematik von ja, wie Teams zusammenarbeiten, die Kultur, die in einer Organisation herrscht und eben die Schwierigkeiten, die entstehen können, wenn man entsprechende Change-Vorhaben umsetzen will. Der zentrale Gedanke ist, wenn immer etwas verändert ist, denke auch, was bedeutet es bei den Mitarbeitern. Und das heisst auch wieder, behalt Mitarbeiter im Boot. Und OCM, Organizational Change Management, der Aspekt, dass man den entsprechend würdigt und eben auch berücksichtigt, wenn man in so Veränderungsvorhaben geht. Und die geht es ja und wird es auch immer gehen.
Das ist doch ein super Schlusswort. Recht herzlichen Dank, Adrian. Und es ist doch auch irgendwie auf eine Art beruhigend, dass man den Mensch nach wie vor irgendwo im Mittelpunkt innen sieht, obwohl sich Technologie und ganz bestimmt immer mehr natürlich auch ins Alltagsgeschehen wird einnisten. Recht herzlichen Dank, Adrian. Und ich hoffe, du blickst immer wieder gerne ein bisschen zurück an die gemeinsame erfolgreiche Zeit. Und ich hoffe, du kannst deine
Zeit dann jetzt deinen Hobbys widmen, insbesondere im Fallschirm springen?
Gleitschirmfliegen.
Gleitschirmfliegen, genau.
Ja, ja.
Recht herzlichen Dank, ja, Adrian.
Ja. Danke, Martin. War mir ein Vergnügen.
Ja, das ist es jetzt gesehen, mein erster Podcast mit dem Adrian Müller, ehemaliger Partner von der Glenfiss AG mit weit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Governance und Service Management. Was mich besonders beeindruckt hat, ist seine klare Aussage, dass man mit der Technologie allein kein Problem wirklich lösen kann. Das wichtigste Asset in Unternehmen und in IT-Organisationen sind nach wie vor die Human Resources, eben die Menschen. Was bei allen Veränderungen, die wir in IT-Organisationen ja gewöhnt sind, immer noch vernachlässigt wird. Stichwort organisatorischer Change. Unsere Aussage, dass die Governance gerade in agilen Umgebungen wichtiger sind, macht nachdenklich. Wo man sich doch hier sehr viel mehr Dynamik und Flexibilität versprochen hat. Auch, dass das Business seine Verantwortung nach wie vor nicht wahrnimmt, aktive Steuerung von der IT wahrzunehmen, zeigt dann schon noch auf, dass wir hier noch ganz einen langen Weg vor uns haben zur gemeinsamen strategischen Partnerschaft. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Gesprächspartner, um genau diesen Fragen noch stärker auf den Grund zu gehen.
Das war eine weitere Episode der Podcast-Serie IT Leadership Unplugged. CIOs im Gespräch mit Martin Andenmatten. Ich hoffe, dass du das eine oder andere Thema mitnehmen konntest. Und natürlich würden wir uns freuen über ein Feedback oder Anregungen rund um den Podcast per Mail an martin@andenmatten.com. Die Podcast-Serie geht weiter. Einfach auf den entsprechenden Plattformen abonnieren. Dann verpasst du sicher keine weitere Folge. Und wenn dir die Serie gefällt, hinterlass uns doch ein Like. Konzeption und Produktion des Podcasts wurden realisiert durch das Tonstudio Tongarage in Bar. Stay tuned.